Es ist nicht schwer zu erraten, was unser Thema heute sein könnte. Ich dachte, wir machen uns mal ein paar Gedanken oder nehmen uns aus dem Wort Gottes mal ein paar Verse vor, um über das Verhältnis mal nachzudenken von der Gemeinde zu ihren Gründern von der Gemeinde, zu denen, die Gottes Wort verkünden und umgedreht von denen, die Gottes Wort sagen, auch zur Gemeinde. Ganz am Anfang darf ich euch von einer Gemeinde grüßen, die wir vergangenen Sonntag besucht haben. Das sind die Geschwister aus Satzung. Sie lassen euch also ganz herzlich grüßen. Wir wollen uns als Grundlage für unser Zusammensein jetzt einige Verse lesen aus dem Thessalonicher Brief. Und zwar aus dem 2. Thessalonicher Brief. Dort lesen wir im Kapitel 2 ab Vers 13. Da heißt es, 2. Brief an die Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir aber sind schuldig, so schreibt der Paulus, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. Und noch ein paar Verse aus dem 3. Kapitel. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen. Denn die Treue ist nicht aller Teil. Treu ist aber der Herr, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Als ich diese Verse gelesen habe, da dachte ich, dass doch hier einiges sichtbar wird von dem Verhältnis, von dem Verhalten der Briefschreiber, sind ja drei genannt als Verfasser oder als Absender des Briefes, und der Gemeinde dort in Thessalonich. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass hier in den ersten Versen von Dank gesprochen wird. Da gibt es also jemanden, der sagt, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, Geliebte. Das Brüder lasse ich jetzt mal weg, weil wir wissen, dass alle eingeschlossen sind. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Dankbarkeit im Blick auf die Gemeinde. Also nicht auf die Gemeinde weltweit, sondern auch auf die Gemeinde vor Ort in Thessalonich. Da ist jemand dankbar für die Gemeinde in Satzung, in Herold, in Chemnitz. Es gibt mehrere Gemeinden in Chemnitz. Aber mir ist aufgefallen, dass dieser Dank jetzt nicht an die Gemeinde geht. Wir sind dankbar, weil ihr da seid. Wir sind dankbar, weil ihr früh um 9 hier sitzt, weil ihr um 8 euch schon aufmacht oder weite Strecken fahrt. Sondern, ist mir sehr interessant gewesen, wir sind schuldig, Gott zu danken. Er dankt Gott. Ja, für was? Warum denn das? Wieso dankt er Gott? Und er betont sogar, dass er sogar, dass es schuldig ist, zu danken. Dass es nicht nur einfach ein Empfinden ist, überkommt ihn gerade mal so. Wir sind schuldig, Gott zu danken für euch. Warum das? Und da denke ich an einen Vers aus dem Epheserbrief, wo das eigentlich so ganz deutlich ausgedrückt wird, dass jede Gemeinde, auch die wir, so wie wir hier sitzen jetzt, dass wir alle miteinander nicht hier sitzen, weil es uns einfach so langweilig ist am Sonntagvormittag oder weil unsere Großeltern halt schon hier gesessen haben oder weil nette Menschen hier sind, die nur sympathisch sind, Jüngere oder Ältere. Paulus schreibt im Epheserbrief: Damals wie heute ist jede Gemeinde ein Wunder der Gnade Gottes. Da steht es im Epheserbrief, im 8. Vers, im 2. Kapitel. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Es ist nicht euer Verdienst, nicht aus euch. Es ist eine Gabe Gottes. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Gabe Gottes. Der Glaube, der uns hier vereint, ist nicht unser Überlegen. Es ist ein Geschenk Gottes. Darum ist auch dieser Gedanke des Paulus, dass er als erstes an Gott denkt und seinen Dank Gott gegenüber ausdrückt. Wir haben das heute früh schon mal gelesen von einer Auserwählung, von einer Bestimmung von Anfang an. Und wir wissen, dass die Gedanken Gottes von Anfang an die gewesen sind. Er will, dass alle Menschen gerettet sind. Er spricht davon, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat. Das ist der Wille Gottes, auch an uns. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist sein Wille. Es werden nicht alle errettet. Aber er möchte das. Und er lädt jeden ein. Und das ist sein Angebot heute noch für jeden. Gott will, dass alle errettet werden. Aber jetzt mal zurück zu dieser Gemeinde in Thessaloniki, von der Paulus so spricht. Was ist das für eine Gemeinde? Was ist das für eine Truppe gewesen damals? Und in der Apostelgeschichte können wir das mal nachlesen, wenn wir das wollen. 3 Leute, Paulus, Silas oder Silvanus, wie er uns hier mit seinem lateinischen Namen genannt wird, und Timotheus, sind also in Thessaloniki angekommen. Sie kamen aus Philippi. Und in Philippi haben sie eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, der Paulus und der Silas. Dort hat man sie nämlich ins Gefängnis gesteckt. Und dann hat man sie ordentlich verprügelt. Und dann das Gefängnis eingefallen durch ein Erdbeben. Und sie kamen frei. Da könnte man ja sagen, das war doch ein ganz tolles Wunder Gottes und das sollte doch jetzt auch gefeiert werden. Das wäre doch schön, wenn wir so etwas richtig bekannt machen. Was machen Sie? Sie haben nichts anderes zu tun, als von Philippi weg zu gehen und in die nächste größere Stadt, nach Thessalonich. Sie sind also nicht entmutigt durch das Geschehen dort in Philippi, wo wir relativ schnell dann unsere Zelte einpacken, weil wir sagen, also das tue ich mir nicht nochmal an. Die wollen nicht, sondern sie sind also dort und gehen auch in Thessalonich, so steht es in der Bibel, nach der Gewohnheit in die Synagoge. Und das machen sie 3 Sonnabende lang. Und da heißt es, und sie unterredeten sich mit den Juden und erzählten ihnen von Christus. Und das Ergebnis ist, sie werden rausgeschmissen aus der Synagoge. Also, man will sie nicht. Und wir lesen, dass sie sich in einem Haus des Jason dann versammelt haben. Ich weiß nicht, wie groß das Haus des Jason war. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man Rückschlüsse ziehen auf die Größe der Gemeinde. Können wir nicht. Vielleicht waren es wenige, vielleicht war es eine große Gruppe. Thessalonich selbst war eine Stadt damals etwa 100.000 Einwohnern. Heute Saloniki, also diese Stadt gibt es noch. Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal besichtigen können. Auf alle Fälle ist die Gemeinde sehr interessant zusammengesetzt. Also gewiss sind ein paar Juden mit dabei gewesen, auch wenn sie ausgeschmissen wurden aus der Synagoge. Aber wir lesen davon, dass viele Griechen in der Gemeinde waren und auch von den vornehmen Frauen der Stadt sind auch dort welche mit in der Gemeinde gewesen. Also eine sehr interessante Zusammensetzung auch. Der Paulus und seine beiden Mitstreiter sind vielleicht 2-3 Monate dort in Thessalonich. Dann gibt es auch wieder Ärger. Es wird also gegen den Jason in Aufstand angezettelt, weil man der anderen 3 nicht habhaft wurde. Und sie müssen über Nacht wieder fliehen, gehen nach Beröa und dann später nach Athen. Von Paulus lesen wir, dass sein Wunsch war, als sie dann weg mussten. Er wollte gern wieder dahin in die Gemeinde. Er wollte sehen, wie es ihnen geht. Auch so nach kurzer Zeit, wo man denkt, da kann doch gar nicht viel passiert sein. Er wollte sie weiterbringen. Er wollte sie ermutigen. Weil wir wissen aus der Bibel, dass die Thessalonicher allerhand Druck hatten. Von den Juden. Und wahrscheinlich auch aus der Denkwelt der Griechen, die ein ganz anderes Denkmodell hatten und das gar nicht so akzeptieren konnten, dass jetzt hier so eine klare Linie gefahren wird, ein Gott, ein Heil, eine Rettung. Und wir lesen, dass er es 2-mal versucht hat und der Satan hat es verhindert, so steht es in der Bibel. Das ist eine ganz interessante Bemerkung, weil er einiges vorher geschrieben hat, dass sie in Asien Gottes Wort sagen wollten und in die Gemeinden wollten. Und da steht, der Heilige Geist hat es verhindert. Ja, ich würde den Paulus mal fragen wollen, wie er das unterscheiden konnte. Was war der Heilige Geist und was war Satan? Beide, die Wirkung war bei beiden gleich. Verhinderung des Verkündigens von Gottes Wort. Wir wollen aber wieder zurück auf die Gemeinde. Er ist dann, hat dann den Timotheus hingeschickt. Der hat sich das dann mal angeguckt, die Gemeinde. Und dann lesen wir im 1. Thessalonischer Brief, der Timotheus kommt zurück und erzählt viel Gutes von der Gemeinde. Und er berichtet davon, dass was dort passiert ist in Thessalonich, bekannt wurde. Nicht nur in Thessalonich, sondern auch in den Nachbarorten. Und überall sprach man von dieser Gemeinde. Wir hatten ja vor kurzem schon mal dieses Thema, wer kennt denn unsere Gemeinde? Wie weit sind denn wir bekannt in Chemnitz und Umgebung? Dort hat also irgendetwas die Menschen so sehr beeindruckt, dass von euch aus, so schreibt er es hier im 1. Brief, dass von euch aus das Wort des Herrn erschollen ist, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Sodass wir nicht nötig hatten, etwas zu sagen, die wussten alles schon. Ist das nicht ein schönes Zeugnis für diese Gemeinde? Und der Thessalonische Brief, der erste und auch der zweite, sind praktisch ein Ergebnis dieses Schreiben, dieses Berichtes des Timotheus. Wir hatten gesagt, Verhältnis Gemeindegründer oder Prediger zur Gemeinde. Verhältnis verantwortlicher Brüder zur Gemeinde. Das Erste, die sind dankbar für die Gemeinde. Und das ist eine Frage jetzt, die ich auch an uns mal stellen möchte, die wir so im verantwortlichen Dienst sind. Sind wir immer wieder auch dankbar für unsere Gemeinde? Oder sagen wir, das ist eine Nörgeltruppe und da machst du nichts recht? Sind wir dankbar für andere Gemeinden, die es gibt? Überall, wo Gemeinden sind, wo Gottes Wort gesagt wird, wo Wirkungen dieses Gotteswortes sichtbar werden in unserer Zeit. Was sind denn Gründe für seine Dankbarkeit? Zum Ersten, was ich schon angedeutet hatte, es ist die Erwählung durch Gott vom Herrn geliebte Brüder, so schreibt er hier. Wir danken für euch. Auf dieser abschüssigen Bahn, auf der sich nun unsere Welt bewegt, wo man den Eindruck hat, es geht immer steiler bergab und es wird immer schneller, diese Entwicklung und diese Fahrt, die da in an Geschwindigkeit gewinnt. Auf dieser Fahrt haben nicht wir die Notbremse gezogen, sondern da hat Gott eingegriffen. Es sind seine Gedanken, es ist seine Erwählung. Er hat euch von Anfang an erwählt, das ist sein Wunsch. Und da gibt es keine Voraussetzungen, gibt keine bestimmten Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Wir haben keine besonderen Vorzüge. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, in vielen Dingen unterscheiden wir uns nicht von unseren Nachbarn, von unseren Freunden und Arbeitskollegen. Vielem ticken wir ähnlich, aber wir haben diese Erwählung, dieses Angebot. Gott will, dass alle gerettet werden. Wir haben das angenommen. Und das hebt uns heraus aus der Masse. Es ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Tolles, dass wir solche sein dürfen, die das angenommen haben. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen besonders liebenswert gewesen wären. Es ist das Werk, und das wissen wir haben das vorhin gelesen aus dem Römerbrief, aus dem fünften Kapitel. Es ist das Werk Gottes, ist das Werk des Heiligen Geistes. Denn die Liebe Gottes, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wisst ihr, das war mir neu, oder nicht neu, ist mir ganz sehr aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass wir einfach nicht nur errettet sind oder erwählt sind oder Mitglieder in dieser Gemeinde, sondern dass es um eine Heiligung des Geistes geht. Eine Heiligung, die der Geist Gottes bewirkt. Wir denken immer, das schaffen wir doch durch unsere moralischen Anstrengungen. Wir haben einen ganzen Katalog, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und was schicklich ist und was nicht schicklich ist. Das geht manchmal sogar so weit, dass wir sogar Vorgaben machen über Bekleidung, über Verhaltensregeln und Wortwahl. So klar definieren wir oftmals verschiedene Dinge. Alles das ist nicht, was uns hier in den Augen Gottes passend macht oder angenehm macht oder ja für die Gemeinde zugehörig macht. All diese Anstrengungen nützen uns nichts. Wisst ihr, es gab oder hat in der Gemeinde Korinth, da gab es schon ein paar etliche Typen, die eine recht interessante Vergangenheit hatten. Und von denen spricht Paulus auch, also verschiedene Lebensarten, die nicht so rühmlich waren. Und er sagt, und
Etliche von euch sind solche Typen gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Nicht Anstrengung hat es gemacht, sondern das Wirken Gottes. Wir haben heute Morgen an das Abwaschen unserer Schuld gedacht durch das Blut Jesu. Das ist es gewesen. Nicht, weil wir besonders liebenswert gewesen sind. Also, Grund der Dankbarkeit des Paulus, wenn er an die Gemeinde Gottes denkt. Ein dritter Punkt. Der Glaube an die Wahrheit ist ihm aufgefallen und betont er hier besonders. Ihr glaubt an die Wahrheit. Ich kann nicht einfach glauben, was ich will und wann ich will in diesem Zusammenhang. Und Glaube besteht auch nicht darin, dass ich irgendwelchen Lehrsätzen einfach nur zustimme und sage, jawohl, so ist es. Sondern im Hebräerbrief wird uns Glaube benannt als etwas, was uns überführt, was uns überzeugt, was uns verändert. Ihr werdet überwunden durch den Glauben. Also Glauben ist nicht nur Wissen. Da muss was passieren. Sonst ist es wirklich nur eine Wissensvermittlung, die keinerlei Auswirkungen hat in unserem Leben. Der Jakobus hat in seinem Brief mal so geschrieben, hat gesagt, wisst ihr, die Dämonen, die wissen auch, was los ist. Aber dass die deswegen glauben, dass bei denen was passiert, das ist nicht festzustellen. Also Wissen allein ist es nicht, sondern dieses Wissen muss uns verändern und muss in uns wirksam sein. Und diese vielen Dinge, Erwählung von Anfang an, Wirken des Heiligen Geistes, das Wort Gottes als diese Wahrheit, die haben also unsere drei, der Paulus und der Silas und der Timotheus nach Thessalonich gebracht. Und er schreibt im 14. Vers, er hat euch berufen durch unser Evangelium. Dachte ich, was soll denn das wieder heißen? Durch unser Evangelium. Hat da jeder was anderes erzählt? Kann da jeder was anderes erzählen? Ist denn das möglich? Nein, so ist es nicht. Aber das Evangelium, die Botschaft, hat sehr stark mit dem zu tun, der sagt. Ich habe mal einen Satz gelesen, denke ich. Hat einer gesagt zu einem Prediger. Sagt, vielleicht habe ich es euch schon mal erzählt, vielleicht kennt das auch von woanders her schon. Weißt du, deine Taten, das was du tust, das redet so laut, ich kann deine Worte nicht hören. Deine Taten reden so laut, dass ich deine Worte nicht höre. Unser Evangelium. Und bei Paulus, bei Silas, bei Timotheus hat es zusammengepasst. Was sie gesagt haben, was sie gelebt haben. Er muss dann am Ende des Briefes nochmal ein paar sehr praktische Dinge sagen, die könnt ihr euch zu Hause mal in Ruhe lesen. Da geht es um Verhältnis, Leben, Alltag, und Auftreten, Arbeit in der Gemeinde. Also nun, Brüder, Schwestern, haltet fest. Erwählung, Berufung, Verherrlichung. Dieser Dreiklang findet sich hier in diesen Versen. Er hat euch berufen zur Erlangung der Herrlichkeit oder zur Verherrlichung Gottes. Wir denken immer, das letzte Ziel unserer Arbeit, unserer Verkündigung, unserer Evangelisation ist, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen diese Botschaft hören, sie annehmen, Rettung, Befreiung erleben. So sagt es der Paulus nicht. Er sagt, das Ziel ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Das ist das Ziel aller Verkündigung, dass über diese Rettung Jesus verherrlicht wird. Dass über diese Rettung eines Menschen deutlich wird, hier ist ein Wort gesprochen, das hat eine Macht. Das kann Menschen verändern. Das kann was bewirken. Das soll das Ziel sein. Nicht damit zufrieden sein, okay, oh, bekehrt, geschafft. Nein, es muss weitergehen. Wo wird diese Herrlichkeit sichtbar? Also in der Gemeinde zum Beispiel. Da soll sie sichtbar werden. Dass hier Menschen sind, an denen Gottes Wort was getan hat, was geschafft hat, was verändert hat. Es wird sichtbar werden in der Entrückung der Gemeinde. Es wird sichtbar werden, wenn dieser antichristliche Weltbeherrscher gestürzt werden wird. Also es wird noch viele Dinge geben, auf die wir uns freuen können, aber auch unser Alltag kann das etwas deutlich machen. Eine zweite Sache. Wie geht Paulus mit der Gemeinde um? Er ist dankbar für die Gemeinde. Zweitens, er bittet für die Gemeinde. Er lässt sie nicht einfach laufen, sagt, jetzt seid ihr für euch, jetzt seid ihr verantwortlich. Er bittet für die Gemeinde. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen. Zwei Bitten sind ihm ganz wichtig. Steht fest und haltet die Überlieferung. Das betrifft also die Gemeinde. Und ist die Frage jetzt natürlich, auf was stehen wir? Was ist unsere Grundlage? Klar, wir stehen auf dem Boden der Errettung und sollten uns davon nicht abbringen lassen. So dieses feste Stehen, manchmal sagt man auch, meine Güte, sind die stur. Vielleicht ist das Stursein im positiven Sinn. Ein Beispiel aus der Bibel, Mose am Meer, am Schilfmeer, er sagt zu seinem Volk, als jetzt alle in Panik geraten, Angst haben, steht einfach da, steht fest, rennt nicht davon, steht fest, Gott wird handeln. Aus dem zweiten Buch Chroniker sind eine Begebenheit berichtet vom König Josaphat, wo er gegen die Amoriter kämpft oder gegen diese Völker, die kommen da an in einer großen Übermacht. Und in Rücksprache mit Propheten sagt dann der Josaphat zu seinem Volk, passt auf, wir gehen dahin und dann bleibt ihr stehen. Wir bleiben stehen. Wir laufen nicht weg, wir prügeln uns nicht rum, wir bleiben stehen. Steht fest auf dem Vertrauen, dass ihm gesagt wurde, du musst dir keine Gedanken machen, Gott wird für euch streiten und Gott schafft ihnen dort einen überwältigenden Sieg. Ja, was sollen wir denn nun festhalten? Feststehen, okay, das verstehen wir noch, aber festhalten. Was sollen wir festhalten? Was ist die Bitte, was die Gemeinde festhalten soll? Und das sagt er, haltet die Überlieferungen fest, die ihr gelehrt worden seid. Das war also ganz typisch jüdisches Denken. Das finden wir im Alten Testament sehr oft, dass gesagt wird, ihr Väter, erzählt euren Kindern, was ihr erlebt habt, dass sie es nicht vergessen, erzählt so, wie es gewesen ist, schmückt es nicht aus. Auch von Paulus wissen wir das, dass er das auch so formuliert hat. Ich habe euch gesagt, was ich vom Herrn bekommen habe, was an mir überliefert hat. Es geht zum Beispiel um das Thema Abendmahl. Haltet fest, was ihr überliefert bekommen habt. Das war ein großer Gegensatz zum jüdischen Denken damals. Da war der Gedanke immer der, ich habe einen Lehrer, der hat mir was überliefert, hat mir was erzählt und ich als sein Schüler bin jetzt bestrebt, das weiterzuentwickeln, umfassender zu entwickeln, anzupassen, eine Steigerung zu bringen. Das war griechisches Denken, ganz anders als das jüdische Denken. Und deshalb hat es natürlich auch nicht lange gedauert, dass diese Gemeinde dort in Thessalonich natürlich ins Kreuzfeuer geriet mit ihrer Umgebung. Und vielleicht beruhte auch darauf ein ganzes Stück die Verfolgung und die Bedrängnis, die Drangsal, die in den Briefen beschrieben ist, die sie aushalten mussten, weil sie das für bare Münze genommen haben, was man ihnen gesagt hat, ohne das nun wieder umzudeuten und anzupassen. Wir stehen auch in dieser Gefahr, dass wir Überlieferungen haben. Und dann, das ist halt das Problem der zweiten und dritten Generation immer, dass man dann das ja aktualisieren will. Es ist in vielen Dingen wichtig und nötig, das will ich nicht abstreiten. Aber es gibt Dinge, die sind nicht zu aktualisieren, weil sie aktuell sind, auch in unserer heutigen Zeit. In dem allen aber dürfen wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus auf dem Plan ist. Er selbst aber, unser Herr, der uns geliebt, uns in seiner Gnade ewigen Trost und Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. Was das bedeutet, um mal in Ruhe zu überlegen, wenn ich ein getröstetes Herz habe, wenn ich mir sicher bin, wenn das gut ist, dann bin ich doch ganz anders motiviert, kann ganz anders arbeiten, kann ganz anders Dinge angehen, die wichtig sind. Er, also ein getröstetes, ein zuversichtliches Herz, mache euch aktiv in jedem guten Werk und Wort. Das war die eine Seite. Der Prediger, der Verkündiger, der Verantwortliche im Denken zur Gemeinde. Aber jetzt sagt er, die Gemeinde hat auch was zu tun. Nicht nur so, dass die Gemeinde nur da sitzt und konsumiert. Und die Gemeinde hat auch eine Aufgabe. Und zwar, übrigens, sagt er da, also das kommt noch was, ne? Vergesst nicht. Noch nicht vorbei. Übrigens, wir kennen diesen Begriff auch. Übrigens, Brüder, betet für uns. Ja, warum? Was hat er denn nötig, der Paulus oder der Silas oder der Timotheus? Was brauchen sie denn? Betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Doch er hätte vielleicht ganz andere Bitten nötig gehabt. Vielleicht hätten sie ein bisschen Geld gebraucht. Vielleicht hätten sie mal einen Urlaub gebraucht, dass irgendjemand sie mal aufnimmt im Haus und mal 14 Tage verwöhnt. Nein, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe. Also jeder hat Fürbitte nötig, aber ihnen war das ganz besonders wichtig. Der ureigenste Auftrag, den spricht er hier an, dass das Wort laufe. Und das war auch damals, zur damaligen Zeit ganz wörtlich gemeint. Die sind ja unterwegs gewesen und sind gewandert ist falscher Ausdruck. Die sind also straff gegangen, dass das Wort des Herrn laufe. Wir würden heute sagen, dass es fährt. Wir laufen also in der Satzung. Vorige Woche bin ich durch mein Auto gefahren. Wir sind dann nie hochgelaufen. Aber diesen Begriff kennen wir, dass etwas läuft, dass das Wort des Herrn laufe. Ganz praktisch, ja, stellen wir unsere Räder, unsere Füße Gott zur Verfügung. Sind wir dazu bereit? Oder ist es auch gut, wenn die Gemeinde, wenn die Geschwister da für uns bitten, dass wir das nicht vergessen, was unser Auftrag ist? Der Paulus wusste genau, auch die Menschen damals wussten genau, dass die Welt in Thessalonich nicht zu Ende war. Da gab es noch Athen und da gab es noch Griechenland, ganz Griechenland, und da gab es noch Deutschland und Spanien und was weiß ich. Irgendwann über den Teich gab es noch Amerika. Also da war noch was zu tun. Das war noch nötig, dass das Wort läuft. Aber wir wissen auch, dass in dem Wort Gottes eine Kraft wohnt, die wir gar nicht so greifen können, gar nicht so beschreiben können. Denn das, was in Thessalonich passiert war, das war den Gemeinden überall, in den Orten überall bekannt. Das hatte sich ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Den Begriff Lauffeuer kennen wir. Und wer jetzt unterwegs ist und auch mal in der Lausitz unterwegs ist, der sieht überall an den Straßenrändern diese Bälle, die hochgezogen sind. Waldbrandgefahr, allerhöchste Stufe. Und wenn dort einer in Streichholz wegwirft, dann entsteht so ein Lauffeuer. Das kannst du gar nicht einhalten. Im Nu brennt dort der ganze Wald und das ganze dürre Holz, was da liegt, steht in Flammen. So soll das Wort des Herrn laufen. Betet dafür, liebe Gemeinde, liebe Thessalonicher, betet dafür, dass das Wort des Herrn laufe und dass es verherrlicht werde. Ich habe früher immer gedacht, nach dem Matthäusevangelium, wo steht, das Wort soll verkündigt werden bis ans Ende der Erde, dachte ich, jawohl, die kriegen es alle mal gesagt, dann wissen sie es und dann werden sie hinterher zur Rechenschaft gezogen, ihr habt es gehört, und ihr habt nicht reagiert, Pech gehabt. Und da dachte ich, was ist mit denen, die 14 Tage später geboren werden? Die haben es nicht gehört. Wir denken manchmal so, Hauptsache gesagt, und dann liegt die Verantwortung bei dem Zuhörer, was ja auch zum großen Teil wahr ist und richtig ist. Aber er sagt hier, nicht nur laufen, verkündigen, es soll verherrlicht werden, wie auch bei euch. Es soll was passieren, das ist das Ziel. Nicht einfach nur reden, es soll was passieren. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich die Predigt des Petrus hernehme, Pfingsten in Jerusalem, die in der Bibel so schön aufgeschrieben ist. Wenn ich das nehme, mich auf den Marktplatz stelle und dort vorlese, die gleichen Worte, was wird passieren? Ich weiß es nicht, ich vermute, es wird nichts passieren. Und dort haben sich aber Tausende bekehrt, mit den gleichen Worten. Das ist das Wesentliche und das Wichtige, dass etwas geschieht und dass dort, ja, dass es verherrlicht wird. Der Gedanke ist uns manchmal gar nicht so nahe, dass das das Ziel ist, wenn wir Gottes Wort sagen. Also, das ist der Auftrag an die Gemeinde, diese Bitte auszusprechen. Und dass es auch denen gelingt, die hier stehen und die Verantwortung haben, Widerstände auszuhalten. Also das ist ja ganz nett geschrieben hier. Denn die Treue ist nicht aller Teil. Ganz lapidar gesagt. Oder andere übersetzen, der Glaube ist nicht aller Teil. So. Ist auch so. Ist wirklich wahr. Können wir nichts dran ändern. Aber diese Leute, ne, die geht ja weiter. Diese Bitte im Vor steht es noch. Da gibt es also böse und schlechte Menschen, die uns da an unser Zeugs wollen. Und er spricht von dem Bösen, vor dem es gilt, bewahrt zu bleiben. Es gibt also Widerstände, die wir durchaus auch akzeptieren müssen. Jeder hat seine Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte ermöglicht einem, sehr offen zu sein für Gottes Wort. Bei einem anderen ist die Lebensgeschichte so, dass es ganz schwer durchdringen kann, das Wort Gottes. Hat so viel erlebt und erfahren, lässt sich ganz schlecht überzeugen. Aber es kann nicht als Begründung dienen, dass man sagt, gut, ich will einfach nicht glauben. Es ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung. Ich will oder ich will nicht glauben. Alles das, was man uns heutzutage so erzählt, die schlechte Kindheit und ja, die falsche Erziehung in der Schule und die Probleme, die es unterwegs gegeben hat auf dem Arbeitsmarkt. Das ist richtig, da leben wir drin, das ist alles richtig. Aber es sind nicht Dinge, die nicht überwunden werden können und die uns als Begründung dann dienen könnten, zu sagen, ja, also deswegen kommt Gottes Wort bei mir nicht an, habe ich mal jemanden kennengelernt, der war so daneben. Das sind falsche Ausreden. Also lasst euch nicht auf sowas ein. Es wird natürlich kein Spaziergang sein. Das weiß eben der Paulus auch und deshalb auch dieser Wunsch an die Gemeinde. Dieses Verhältnis Gemeinde, Prediger, Gemeinde, Gemeindegründer. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist wichtig. Jeder hat seine Aufgaben. Aber die letzten Verse, die wir gelesen haben, die ermöglichen uns überhaupt, als Gemeinde zusammen zu sein, die ermöglichen uns überhaupt, Aufgaben zu übernehmen, die ermöglichen uns überhaupt, Dinge auszuhalten und durchzustehen, weil die Zuversicht des Paulus, die er hier noch ausdrückt, als vierten Punkt, auf der Liebe Gottes, auf der Treue unseres Herrn gründet. Und damit möchte ich auch jetzt zum Ende kommen. Er sagt nicht, der Herr ist stark und deshalb wird die Gemeinde durchstehen. Das ist immer so eine einmalige Sache, stark. Da gibt es irgendwo eine Situation, einen Kampf, da gibt es einen Starken und einen Verlierer. Und dann ist wieder Ruhe bis zum nächsten Kampf. Da wird wieder entschieden, wer ist stark, wer ist nicht stark. Das ist nicht der Punkt, der dem Paulus wichtig ist. Er spricht von Gottes Treue. der Herr richte, treu ist der Herr im Vers 3. Treu ist der Herr. Wisst ihr, Treue ist nicht so eine einmalige Sache. Treue ist auf Dauer angelegt.
Ne? Erinnert euch an eure ersten Gespräche, die ihr hattet mit eurem zukünftigen Ehepartner. Da ist das Thema Treue bestimmt auch irgendwo mal gewesen.
Und da ging es nicht darum, ja, das hält die nächsten 14 Tage. Nein, treu, treu bis ans Lebensende. Auf Dauer angelegt. Das ist nicht irgendeine eine einmalige Geschichte, sondern ist etwas ganz Kontinuierliches. Und das ist wichtig, dass wir uns daran immer erinnern. Gott ist treu. Und das läuft durch die ganze Weltgeschichte, aber auch durch unsere Lebensgeschichte läuft das durch. Gott ist treu. Der Herr wird euch bewahren. Die Adelsberger können sich vielleicht noch erinnern, dass es jetzt vor kurzem zur Stadtratswahl so Wahlplakate gab. Da stand drauf, lass das mal den Papa machen. Da hatte einer von den Kandidaten das halt so unterschrieben, lass das mal den Papa machen. Dachte ich, ja, das ist schon etwas so. Gott ist treu, lass das mal den Papa machen. Papa wird es schon richten. Es ist eine ganz große Gefahr in einer solchen Aussage, dass man sagt, lass das mal machen. Hände in den Schoß, er wird es schon richten. Papa wird es schon richten. Und das stimmt nicht. Auch diese Zusage Gottes, dass er treu ist, entbindet uns nicht von der Verantwortung, aktiv zu werden. Es heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen und alle Anstrengung unnötig ist, weil ja Gott das richten wird. Nein, das ist nicht so. Er will unsere Hände dazu haben, unsere Füße, dass das Wort des Herrn laufe. Etwas, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werdet. Das ist ein Vertrauensvorschuss an die Gemeinde, ein Lob an die Gemeinde. Das ist eigentlich faszinierend. So eine Gemeinde, die 2-3 Monate alt ist, die noch so kunterbunt gemischt war, die vielleicht noch nicht mal alle mit Namen kannten. Dieser Vorschuss, wir sind überzeugt davon. Wir haben das Vertrauen zu euch, dass ihr das tun werdet, was wir euch gesagt haben. Er wird und wollte die Thessalonicher nicht gängeln. Das ist auch heute nicht das Ziel Gottes, die Gemeinde zu gängeln. So wie du eine Kindergruppe irgendwo durch die Stadt führst und denen genau vorschreibst. Die Gemeinde hat schon ihre Freiheit. Aber sie muss auch über ihre Verantwortung Bescheid wissen. Und da sagt er, und dann nehmt euch unseren Herrn als Vorbild. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Die Liebe Gottes zu uns und auf die Geduld, das Ausharren des Christus. Nochmal diese 4 Punkte. Dankbar für die Gemeinde. Bitten für die Gemeinde. Und umgedreht, die Gemeinde bittet für ihre Führer, für übergreifend auch, für die Verantwortlichen. Und viertens, alles kann geschehen unter dem Mantel der Zuversicht Gottes, dass er gesagt hat, er ist treu. Und bleibt treu für seine Gemeinde. Die Gemeinde ist gegründet auf dich selbst, Herr Jesus Christ. So haben wir das Lied gesungen. Und die dritte Strophe nochmal. Die Gemeinde ist durch Gnade aus den Völkern auserwählt und vereint zu einem Volke als ein Zeugnis für die Welt. Sie hat königliche Würde, ist ein heiliges Priestertum, zu verkünden deine Tugend und zu erhöhen deinen Ruhm.